Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber hochwürdiger Mitbruder, Geliebte im Herrn, am Kreuz Jesu scheiden sich die Geister. Es ist und bleibt ein Zeichen des Widerspruches, das Zeichen des Widerspruches. Hier vor dem Kreuz wird offenbar, wo jemand steht. Aber auch unter denjenigen, die an Jesus Christus glauben, gibt es doch große Unterschiede in der Wahrnehmung und in der Erkenntnis seiner Opfertat. Es ist, liebe Gläubige, jedem von uns klar, dass der Blick eines gläubigen, aber lauen Christen auf das Kreuz ein anderer ist als etwa der eines Heiligen oder Mystikers. Und auch die Heiligen sehen zwar alle den einen leidenden und sterbenden Jesus, aber sie sehen ihn doch jeweils sehr verschieden, jeder auf seine Weise. Ja, man müsste sozusagen einmal durch die Optik aller derer, die ihn gläubig betrachten, geschaut haben. Man müsste die Erkenntnis des heiligen Paulus und des heiligen Augustinus, müsste die Liebe des heiligen Franziskus und der heiligen Theresia von Lisieux, müsste die Erschütterung eines heiligen Bruder Klaus oder eines heiligen Pater Pio, die Perspektive aller anderen bekannten und unbekannten Heiligen geteilt und sich zu eigen gemacht haben. Und dann beginne man wohl zu erahnen, wie unermesslich hoch das Geheimnis seiner Erniedrigung ist, wie über alles reich seine nackte Armut und wie unerschöpflich weise diese scheinbare Torheit des Kreuzes. Lasst uns, liebe Gläubige, heute versuchen, das Geschehen von Kreuzigung und Tod einmal im Blickwinkel einiger Personen zu bedenken, die damals dabei waren. Auch diese haben ja in ganz unterschiedlicher Weise auf Jesus geblickt. Unter ihnen waren Feinde und Freunde, Zweifelnde und Glaubende, Ängstliche und Mutige, Hasserfüllte und große Liebende. Da sind zuerst die Juden, jene, die trotz des Zeugnisses des Alten Bundes, trotz der erkennbaren Lauterkeit und Wahrhaftigkeit Jesu, trotz seiner wunderbaren Machterweise gegenüber kranken, besessenen und sogar toten Menschen nicht an ihn glauben, ihn nicht als Messias anerkennen wollen, über deren Augen, wie Paulus schreibt, ein Schleier gebreitet ist. Mysterium der Verblendung und der Verstocktheit. Liebe Gläubige, davon muss man auch heute noch reden dürfen, selbst wenn das politisch nicht als korrekt gilt. Ein Christ, der so tut, als wäre mit dem erwählten Volk des alten Bundes alles in Ordnung, der verdrängt einen großen Teil der göttlichen Offenbarung und begibt sich damit in die Gefahr, selbst verblendet zu werden. Die Juden unter dem Kreuz also sehen ihren Messias und sie erkennen ihn doch nicht. Sie nehmen vermutlich mit verstörtem Sinn wahr, wie eine Verheißung der prophetischen Schriften nach der anderen in Erfüllung geht. Hände und Füße durchbohrt, sodass man die Gebeine zählen kann, die Gewänder geteilt, die Würfel darüber geworfen. Und da müssen sie sich anstrengen, diese Einsicht, die sich ihnen aufdrängen will, zu verdrängen. Und daher bleibt nur noch der Zynismus. Na, steig doch herab vom Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, so beweis es uns doch. Wo ist denn jetzt der, den du immer als deinen Vater bezeichnet hast? Andern hast du geholfen, jetzt hilf dir selbst. Zu solchem Hohn und Spott gesellt sich dann auch noch die Grausamkeit. Die Freude, denjenigen leiden zu sehen, den man ablehnt, den man vielleicht sogar abgrundtief hasst. Nein, es ist nicht erfreulich, sich in den Blickwinkel dieser Juden zu begeben. Aber es ist heilsam. Denn dadurch, liebe Gläubige, werden wir auf die Gefahr von Verblendung und Verdrängung in unserem eigenen Leben erinnert. An dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, das doch letztlich in jeder Sünde steckt. Wie gerne sehen wir den Splitter im Auge des anderen, aber nicht den Balken im eigenen. Ach, wir können da nur an unsere Brust klopfen und mit dem Psalmisten beten, ab occultis meis munda me. Vor den verborgenen Finsternissen in mir, von Verblendung und Grausamkeit, in den Tiefen meiner zwar erlösten, aber doch noch nicht geheilten Seele, reinige mich, o Herr. Ein anderer Blickwinkel, dem der Juden ähnlich und doch ganz unähnlich, ist der des Verräters Judas. Im Unterschied zu den Anklägern war er ein Jünger, ja, ein Apostel des Herrn. Er war also in allernächster Nähe dabei, als Jesus lehrte, heilte und Wunder wirkte. Beim Evangelisten Johannes erfahren wir, dass er sich in dieser Nähe und trotz dieser Nähe an bestimmte Verfehlungen gewöhnt hatte. Judas war ein Dieb. Er bediente sich aus der Kasse, die ihm zur Verwaltung anvertraut worden war. Wie jeder, der Verbotenes tut, liebte er deshalb, weil seine Werke böse waren, die Finsternis mehr als das Licht. Solches verhängnisvolle Tun im Zusammenspiel mit der Enttäuschung darüber, dass sein Herr und Meister ganz offensichtlich nicht nach irdischer Macht strebte, das mag es gewesen sein, was Judas auf die abschüssige Bahn führte, die schließlich im Verrat endete. Und jetzt, als Christus am Kreuz hängt, beobachtet er den Vorgang vielleicht noch einige Zeit aus der Ferne. Er bereut, was er getan, aber er bereut es auf eine falsche, auf eine hoffnungslose Weise. Anstatt sich zu erinnern an das sanfte und demütige Herz Jesu, das allen offen steht. Anstatt sich zu erinnern an dessen gütige Worte über verlorene Schafe, verlorene Drachmen, verlorene Söhne, er selbst ist jetzt einer. Anstatt sich also an all die verlorenen Dinge zu erinnern, von denen der Herr sagt, dass sie mit großer Freude wiedergefunden werden. Und anstatt sich auch zu erinnern an den einladenden, liebevollen Blick Jesu, stürzt sich Judas in die eigene Nacht seiner Verzweiflung hinein. Weder lässt er die Stimme der Gnade an das Ohr seines Herzens dringen, noch ergreift er die rettende Hand, die auch jetzt nach ihm ausgestreckt ist. Selbstmord und, davon ist die kirchliche gesamte Tradition überzeugt, endgültige Verdammnis. Das sind die Folge dieser Tat. Es macht auch keine Freude, sich in die Perspektive des Judas zu versetzen. Aber, liebe Gläubige, diese Betrachtung mag uns zur Besinnung darüber führen, wie sicher wir eigentlich in der Nachfolge Jesu stehen. Wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Vielleicht drängen sich auch unserem Gedächtnis jetzt Verfehlungen auf, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, dass wir sie sogar in der Gegenwart unseres Herrn, verbunden mit dem Gedanken an ihm, zu begehen in der Lage sind. Ganz ähnlich wie Judas, der in der nächsten Nähe zu Jesus sich an der Kasse vergriff. Und bestimmt ist die Gestalt des verzweifelnden Judas für uns ein Grund zu echter, zu tiefer Gewissenserforschung, zu dem Bemühen, nichts vor Gott zu verbergen, sondern das Licht, auch wenn es augenblicklich unangenehm ist, mehr zu lieben als die Finsternis. Werfen wir auch, liebe Gläubige, einen Blick auf den Gekreuzigten durch die Augen jenes Verbrechers hindurch, den wir den guten Schächer oder den Schächer zur rechten Christi nennen. Nach einem höchstwahrscheinlich vollkommen gescheiterten Leben, einer mit Verbrechen und Blutvergießen befleckten Lebensbahn, empfängt er, wie er selbst zugibt, hier am Kreuz seinen gebührenden Lohn. Anfangs hatte er sich wohl noch gemeinsam mit dem anderen Schächer an dem Hohn auf den Mann in ihrer Mitte beteiligt, über dessen Haupt zu lesen ist, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dann wird sich ihm gnadenhaft das Geheimnis dieses Leidenden gezeigt haben. Wodurch und wie, das bleibt uns verborgen. Jedenfalls war sein Glaube, war sein Vertrauen so stark, dass er in den höllischen Qualen der Kreuzigung sprechen konnte: Herr, gedenke meiner, wenn du eingehst in dein Reich. und die wunderbare, einzigartige Antwort vernahm: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Miterleben der Bekehrung dieses Verbrechers, das Verspüren seiner wirklichen Bußbereitschaft und tiefen Reue, seines Vertrauens auf Jesus und dann auch seiner leuchtenden Freude inmitten der Pein, als er das Wort vom Paradies vernimmt. Dieses Miterleben hilft uns, uns selbst wieder ganz und gar Gott zuzuwenden, in schmerzlicher Reue und in froher Zuversicht, anders als Judas, so wie dieser Schächer. Und also immer neu in die ausgebreiteten Arme der Barmherzigkeit Gottes uns zu werfen, gerade dann, wenn uns die Schuld des Lebens so richtig drückt. Den Weg zur Beichte zu finden, wo der Gekreuzigte auf uns wartet. Es ist so leicht und dieser Weg so kurz. Und die anderen, die großen Heiligen, die bei der Kreuzigung auch dabei sind, Maria Magdalena, die Jesus aus dem Dschungel der Sündenverstrickung herausgerissen hatte, aus der er, wie das Markus-Evangelium bezeugt, 7 Dämonen austrieb. Ihre Liebe zu ihm ist so dankbar, so stark, so flammend, dass keine Menschenrücksicht, keine Furcht, vor wem auch immer, sie davon abhalten kann, zu bleiben. Ja, könnten wir doch diesen gebannten Blick auf den Gekreuzigten lernen, gerade dann, wenn uns Peinlichkeit und Angst vom Zeugnis für Gott und für seine Wahrheit vor den Menschen abhalten wollen. Johannes, der Apostel, er verkörpert vor allem die stille, in sich gekehrte Betrachtung des Leidens Christi. Noch vor kurzer Zeit, am gestrigen Abend, beim letzten Abendmahl, hatte er am Herzen seines Meisters gelegen und dort schon mag ihm, wie es die Kirchenväter gerne interpretieren, die Erkenntnis geschenkt worden sein. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Dieser am Kreuz also, der fürchterlich zugerichtete, durchbohrte Herr, ist der ewige, menschgewordene Gott, der in sein Eigentum kam, den die Seinen aber nicht aufnahmen. Stille Wasser sind bekanntlich oft tiefe Wasser. Was dem Apostel in diesen Augenblicken des stillen Ausharrens beim Gekreuzigten an Einsicht geschenkt worden sein mag, das können wir nur erahnen und wohl auch durch sein Evangelium, aus seinen Briefen und aus der Apokalypse des Johannes ein wenig herauslesen. Kostbarer, liebe Gläubige, als diese geschenkte Einsicht allerdings war die Gabe, die der Gottessohn ihm ausdrücklich vom Kreuz her schenkte, nämlich seine eigene Mutter Maria. Siehe da, deine Mutter, spricht Jesus zu ihm, und Johannes nimmt Maria mit zu sich. Deshalb wird Johannes schon damals gelernt haben, im Austausch mit der Gottesmutter, Jesus und auch sein Leiden gewissermaßen durch ihre Augen zu betrachten. Nein, liebe Gläubige, wir können es uns nicht anmaßen zu beschreiben, wie wohl das Ereignis der Kreuzigung im Blick der ganz reinen, der unbefleckten Jungfrau ausgesehen haben mag, derjenigen, die voll der Gnade war und als Magd des Herrn sich immer nach seinem Worte geschehen ließ. Jedenfalls sagt uns der Apostel Johannes viel, wenn er schreibt, dass sie unter dem Kreuz stand. Durchbohrt zwar vom Schwert der Schmerzen, aber doch aufrecht und stark. Das liegt in dem griechischen Ausdruck des heiligen Evangeliums. Maria hat hier die finsterste Nacht durchgestanden und dabei doch ihren Glauben unvermindert bewahrt. Ja, wie in einem Gottesfeuer hat sie diesen Glauben erproben und veredeln lassen. In ihrem tiefsten Leid hat sie zugleich doch die noch tiefere Freude verspürt, am Werk der Erlösung der Menschen mitwirken zu dürfen und in Johannes dann auch die Mutterschaft aller Gotteskinder, allen Gotteskindern gegenüber zu empfangen. Trotz der unendlichen Verwundungen, die ihrem Herzen zugefügt wurden, war darin keine Spur von Selbstmitleid oder von geheimer Rachsucht gegenüber denen, die ihrem Sohn so zurichteten, obwohl das doch ach so menschlich gewesen wäre. Als unsere Mutter und Lehrmeisterin wird uns Maria etwas von ihrem eigenen Blick auf den gekreuzigten Sohn mitteilen, wenn wir uns eng an sie anschließen und zum Beispiel beim Beten des schmerzhaften Rosenkranzes sein Leiden gemeinsam mit ihr durch ihre Optik uns zu betrachten üben. Gleich, wenn wieder vor unseren Augen das Kreuz enthüllt wird, wollen wir es anders als die Juden, anders als der Verräter, aber so wie der Schächer zur rechten Christi, so wie Maria Magdalena, so wie Johannes und vor allem wie Maria ansehen, um viel gläubiger und viel erfüllter als bisher sprechen zu können: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Amen.